Herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Willkommen an die Mitglieder unserer Gemeinde, aber auch willkommen an alle Gäste, die vielleicht weltweit zugeschaltet sind. Das ist heute möglich. Wie gesagt, wir setzen unsere Predigtreihe fort über Gleichnisse von Jesus, die wir diesen Herbst haben. Wann warst du zuletzt bei einer Hochzeit dabei? Ich war zuletzt bei einer Hochzeit vor wenigen Wochen bei Nick und Alisa, nicht live, aber online. Und naja, man denkt, vielleicht habe ich noch Besseres zu tun, aber dann habe ich mich doch entschieden, dabei zu sein und ich habe es nicht bereut. Es ist immer wieder, dass mein Herz berührt, wenn Menschen sich ihre Liebe versprechen für den Rest ihres Lebens, wenn man so viele andere Angehörige sieht, die bewegt sind, die auch bewegt sind, die sich freuen, die feiern. Also ich finde eine Hochzeit, auch wenn man vielleicht nur entfernt bekannt ist mit diesen Menschen, dann wirklich bewegend und begeisternd. Wann warst du zuletzt dabei bei einer Hochzeit? Hast du gute Erinnerungen? Nun, wenn schon lange zurückliegt, dann hast du heute die Gelegenheit, bei einer Hochzeit dabei zu sein. Denn die Erfahrenen unter uns werden es ahnen. Das Gleichnis, das ich mir vorgenommen habe für heute, ist die königliche Hochzeit. Matthäus 22, Vers 1. Und wir lesen. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu rufen, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen alle, die sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal war voll mit Gästen. Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Nun, wie so oft, das Gleichnis ist eigentlich einfach, eine einfache Geschichte. Und deswegen hat Jesus Gleichnisse benutzt, um vielleicht schwierigere, komplexere Zusammenhänge zwischen uns und Gott durch einfache, alltägliche Geschichten zu verdeutlichen. Was ist hier passiert? Der König richtet eine Hochzeit aus und er vergleicht das Jesus mit dem Himmelreich für seinen Sohn. Er schickt zweimal eine Einladung und ich habe gelesen, dass das nicht unüblich ist. Das erste Mal sagte man, okay, vielleicht in 2 oder in 4 Wochen feiern wir die Hochzeit. Aber da zu der Zeit noch keine Uhren gab, hat der Veranstalter durchaus an zu der Stunde, wenn das Mahl bereitet war, noch einmal seine Knechte ausgesandt, um die Gäste dann, den Gästen dann zu sagen, jetzt ist es soweit, ihr könnt jetzt kommen. Die Gäste, das waren die, die dem König und dem Sohn nahestanden, die ihn kannten. Die hatten aber weltliche Ausreden. Sie müssen Geld verdienen. Andere waren so böse, dass sie sogar die Knechte umgebracht haben. Unvorstellbar eigentlich. Der König wird zornig, das ist verständlich. Er könnte die Hochzeit dann absagen vor lauter Zorn. Zorn macht er aber nicht, sondern er schickt seine Knechte raus auf die Straße, Leute einzuladen, die den König und den Sohn wahrscheinlich gar nicht kennen oder nur vom Hörensagen kennen. Böse und gute Leute. Die kommen dann zur Hochzeit. Der König prüft die Gäste und einer hat kein hochzeitliches Gewand an. Er wird rausgeschmissen und dann heißt es am Ende, alle sind geladen, nur die mit dem Hochzeitsgewand, das sind die erwünschten, die erwählten Gäste. Nun, einige Anmerkungen zu diesem Gleichnis, die uns helfen werden im Verständnis. Es gibt in dem im Neuen Testament, in den vier Evangelien, ein ähnliches Gleichnis, nämlich das große Abendmahl in Lukas 14. Dort ist es ein Festmahl, keine Hochzeit. Aber es unterscheidet sich auch dadurch, dass dieser Rauschmiss der Gäste ohne hochzeitliches Gewand nicht vorkommt. Deswegen werden wir da heute ein Augenmerk drauf legen. Zweite Anmerkung. Sinn der Gleichnisse ist wirklich zu verstehen, oder wir sollten versuchen, den Sinn eines Gleichnisses zu verstehen und es nicht wörtlich nehmen. Also wenn du ganz es wörtlich nimmst, dann wirst du dich vielleicht fragen, ja, da findet ein Feldzug gegen die Knechtsmörder statt, wird dann das, und danach geht es wieder zum Festmahl, wird das nicht kalt? Also da ist ein Zeitsprung drin, oder auch die Gäste ohne Hochzeitskleid, die kamen ja von der Straße, hatten die überhaupt Zeit, sich ein Hochzeitskleid zu besorgen. Also in dem Sinne sollten wir es nicht wörtlich nehmen, sondern versuchen, was will Jesus uns sinngemäß mit diesem Gleichnis sagen. Ebenfalls wichtig ist der geschichtliche Kontext. Jesus ist zu dieser Zeit in Jerusalem angekommen, wo sich der Konflikt mit den Führenden Israels so weit zuspitzt, dass er gefangen genommen, schließlich gefoltert und verurteilt und gekreuzigt wird. Jerusalem ist der Ort, wo sich Jesu Lebensende abspielt, aber auch wo sich seine Sendung praktisch vollendet, nach diesen 3 Jahren Wirken mit der Auferstehung, mit der Himmelfahrt und mit der Aussendung des Heiligen Geistes. Die königliche Hochzeit ist eines von sogenannten 6 Gerichtsgleichnissen, die wir angefangen in Matthäus 21 bis 25 finden. Und diese wenden sich vorrangig an die Führer Israels, an die Hohenpriester, die Ältesten, die Pharisäer, die Schriftgelehrte. Bisher ist Jesu Predigt, die gute Nachricht, bei diesen auf taube Ohren gestoßen. Und ihre zunehmend verstockte Reaktion bestätigt nochmals die teilweise harten Aussagen, die wir in seinen Gerichtsgleichnissen finden. Offenbar will Jesus, dass diese im Herzen verstockten Führer erschüttert werden und doch noch zur Umkehr gelangen können. Nun, warum ist das interessant? Ja, wir müssen es einfach im Hintergrund oder wir müssen es wissen, dass wir nicht von diesen, sagen wir, harten Worten verschreckt werden von Jesus. Aber auch mancher, der Jesus nachfolgt und meint, seine Rede ähnlich hart zu formulieren zu müssen, sollte das wissen, dass Jesus nicht die ganze Zeit so in Gerichtsgleichnissen geredet hat, sondern auch geradezu Menschen, die er das erste Mal kennengelernt hat, liebevoll und verständnisvoll geredet hat. Er war ein Meister darin, sein Wirken auszurichten auf die jeweiligen Menschen. Und hier, wie gesagt, geht es gegen die Führer der Israeliten. Gut, wir kommen nun zur Deutung und konzentrieren uns vor allen Dingen erstmal auf die nahestehenden Gästen, und das waren die Juden zu der Zeit. Jesus war Jude, die Juden, die Israeliten waren das auserwählte Volk von Gott, und sie kommen hier in dem Gleichnis vor. Der König ist natürlich Gott, das ist nicht schwer zu sehen. Sein Sohn ist natürlich Jesus, der prophezeite Retter. Und die Juden haben Jahrhunderte gewartet auf diesen Erretter, weil er prophezeit wurde im Alten Testament. Matthäus redet hier noch vom Himmelreich. Dafür ist dieses Gleichnis ein Beispiel. Das Himmelreich wird verstanden allgemein als Gemeinschaft mit Gott. Andere reden vom Reich Gottes, andere Evangelien. Und es ist die Gemeinschaft mit Gott, die aber schon auf der Erde beginnt. Die ausgesendeten Knechte sind sicherlich die Apostel. Einige von ihnen werden getötet werden. Das ist schon eine erste Prophezeiung. Zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das sagt, leben alle noch. Aber sie werden, soweit wir wissen, alle als Märtyrer sterben. So, und die Juden, das sind die Gäste, die geladen sind, weil sie Gott kennen und weil sie Jesus kennen, nehmen die Einladung nicht an. Sie haben weltliche Ausreden. Und auch hier finden wir die nächste Prophezeiung: Ihre Stadt wird zerstört werden. Und das ist tatsächlich passiert im Jahr 70 nach Christus durch die Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Nicht durch Gott direkt, sondern durch die Römer. Wie so oft wirkt Gott durch die Feinde Israels. Den Juden, die das Gleichnis zu der Zeit gehört haben, muss es bekannt vorgekommen sein. Denn es gibt eine Prophezeiung von dem berühmtesten Propheten Jesaja, in Jesaja 25, Vers 6. Und die lesen wir mal. Luther hat es mit das große Freudenmahl überschrieben. Jesaja 25, Vers 6 bis 10. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf dem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lass uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge. Moab aber wird zertreten werden an seinem Ort, wie Stroh in die Mistlache getreten wird. Bis dahin, zur Erinnerung: Jesaja wirkte 740 bis 700 vor Christus, also rund 700 Jahre vor Jesus, im damaligen Reich Juda. Das war das Südreich. Und er verkündete für das Südreich Juda, aber auch für das Nordreich Israel und auch für die anrückenden Assyrer das Gericht Gottes. Gleichzeitig, und dafür steht das große Freudenmahl in Jesaja 25, verhieß er den Israeliten aber auch eine zukünftige Wende zum Heil, zum ewigen Frieden und Gerechtigkeit. Nun, wenn ihr das aufmerksam gelesen habt, und vielleicht könnt ihr es im Nachgang nochmal tun, es gibt auffällige Parallelen zum Hochzeitsfest aus Matthäus 22. Zum einen steht hier alle Völker, Wobei Gott vorwiegend natürlich mit seinem Volk, den Juden, kommuniziert und geredet und für sie prophezeit hat, ist hier schon von allen Völkern die Rede. Genauso wie beim Hochzeitsfest, nachdem die Juden abgesagt haben, alle Völker, auch die Heiden, eingeladen werden. Hier heißt es, den Tod verschlingen auf ewiglich. Also der Tod wird keine Rolle. Es wird um ewiges Leben gehen. Auch das finden wir im Himmelreich, wo wir auch ewig mit Gott sein können, wieder. Hier ist die Rede von Tränen abwischen, jubeln und fröhlich sein. Das ist genau, was bei einer Hochzeit passiert. Da ist Feiern, Freude, froh sein. Und schließlich die Feinde Gottes, in dem Fall Moab, ein anderes Volk, das die Israeliten angegriffen hat, werden zertreten wie Stroh in der Mistlache. Ich liebe das, wie Luther das direkt übersetzt. Auch das ist ein Schicksal, was den Feinden Hochzeit, beim Hochzeitsmahl blüht, nämlich den Knechtsmördern, deren Stadt zerstört wird. Jesus spricht also hier ganz klar die Juden an, als Eingeladene von diesem Hochzeitsmahl. Er gibt ihnen Gelegenheit zur Umkehr, zur Anerkennung von Jesus als den Sohn Gottes, des Heiland, des Retters, der prophezeit ist. Nun, die wenigsten von uns sind Juden. Wir gucken jetzt. Die meisten von uns dürften Heiden sein, die hier zuschauen. Wir kommen jetzt im zweiten Teil und fokussieren uns in diesem Gleichnis auf die Gäste von der Straße. Das sind wir. Und ich gehe da auf zwei Punkte ein, nämlich einmal als zweiten Punkt der Charakter Gottes, den wir aus diesem Gleichnis lesen, erkennen können. Und im ersten Punkt das hochzeitliche Gewand. Besser ist, wir verstehen die Bedeutung des hochzeitlichen Gewandes. Niemand von uns will Teil der Hochzeit sein und irgendwann rausgeschmissen sein. Überleg dir bei der letzten Hochzeit, wie das gewesen wäre. Du wärst dabei und freust dich und dann kommt der Veranstalter zu dir, guckt dich an, erstaunt, Freund, sagt er, du hast gar kein Gewand an. Dort ist die Tür. Das will niemand erfahren. Was also ist das hochzeitliche Gewand? Wir schauen mal uns eine andere Stelle an, nämlich Epheser 4, Vers 20. Epheser 4, Vers 20. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott fordert, nicht Gott, Paulus fordert die Gemeinde Ephesus und damit uns auf, den alten Menschen abzulegen, uns zu erneuern in Geist und Sinn und den neuen Menschen anzuziehen in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist das Hochzeitsgewand, von dem Jesus redet. Es macht uns zu einem neuen Menschen. Es ist unsere Verantwortung. Wir müssen es uns selber anziehen. Wir sollen in Gerechtigkeit und Wahrheit leben. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge, das ich sehr schätze, hierzu ein langes Kapitel geschrieben, was er mit billiger Gnade betitelt hat. Ein Ausdruck daraus, ich zitiere: Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge. Gnade ohne Kreuz. Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Weil billige Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Das hochzeitliche Gewand ist also quasi eine nachfolgende Bedingung von Gottes Heilsangebot. Bonhoeffer spricht von teurer Gnade, die eng verknüpft ist hier mit diesem Hochzeitsgewand. Quasi ist die teure Gnade ein Teil des Gewands und Begriffe wie Umkehr, wie Nachfolge sind eng damit verbunden. Umkehr und Nachfolge müssen demzufolge Teil unseres neuen Lebens sein, damit wir in das Himmelreich kommen. Die Worte Bonhoeffers möchte ich nun leicht umformulieren mit dem Hochzeitsgewand, um es uns noch eindringlicher vorzustellen. Ohne Hochzeitsgewand rechtfertigen wir die Sünde. Mit Gewand rechtfertigen wir den Sünder. Ohne Gewand predigen wir Vergebung. Mit Gewand erwarten wir Buße und Umkehr. Ohne Gewand taufen wir. Mit Gewand lehren und züchtigen wir als Gemeinde. Ohne Gewand halten wir Abendmahl. Mit Gewand bekennen wir unsere Sünden. Ohne Gewand sind wir voller Gnade. Mit Gewand folgen wir zusätzlich auch Jesus nach. Ohne Gewand kann alles beim Alten bleiben. Mit Gewand ist alles neu. Geschwister, lasst uns das Hochzeitsgewand anziehen. Lasst uns den neuen Menschen anziehen, der nach Gerechtigkeit und Heiligkeit strebt, der geübt ist in Umkehr und Nachfolge. Wenn du schon wie ich lange Christ bist, dann bist du gefährdet, dein Hochzeitsgewand ganz langsam, Stück für Stück, vielleicht über Jahre dir ausziehen zu lassen. Lass das nicht zu, prüfe dich, übe dich, auch in kleinen Dingen in Umkehr und Nachfolge. Eine Anmerkung noch zum Schicksal, das den Menschen ohne Gewand ereilt. Er wird rausgeschmissen und da wird heulen und Zähneklappern sein. Das ist natürlich eine krasse Beschreibung. Ich denke, man kann das falsch verstehen, dass das grausam, dass Gott diese Grausamkeit walten lässt und diejenigen ausstößt und was Schlimmes ihnen zukommen lassen wird. Ich verstehe das nicht so. Von Matthäus 7, Vers 21 und anderen Stellen wissen wir, es ist nichts weiter als die selbst erwählte Abwesenheit Gottes. Ohne Hochzeitskleid kann man nicht mit Gott sein. Man muss fliehen. Wie das, kann man sich gut vorstellen, wie das kranke Auge dem hellen Licht flieht. Es kann nicht in das Licht schauen. Man wirft sich quasi selber raus und wird gefoltert durch die Erkenntnis, dass man hätte dabei sein können bei der Hochzeit, wenn man nur die richtige Kleidung angehabt hätte. Ja, das ist ein ernster Punkt. Der zweite Punkt hilft uns, diesen Gott besser kennenzulernen. Der König, der die Hochzeit veranstaltet. Was können wir darüber über Gott lernen? Nun, die Grundlage des Himmelreichs ist die Hochzeitsfeier. Und die Hochzeitsfeier, wie schon gesagt, ist ein Anlass voller Freude, voller Fröhlichkeit, voller Bewegtheit. Auf der Hochzeit, wenn du da bist, alltägliche Problemchen kriegen die richtige Stellung, nämlich werden immer unwichtiger. Und wir verstehen viel besser, warum die Apostel in ihren Briefen immer wieder fokussieren auf Freude, Feier. Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Oder Paulus an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5. Seid fröhlich alle Zeit. Das beschreibt, dass das Christentum, das Leben als Christ eine Feier ist, eine Hochzeitsfeier. Was lernen wir noch? Gott schickt die Knechte immer wieder los. Warum? Nun, er liebt seinen Sohn sehr. Er will keine Hochzeit ohne Gäste für seinen Sohn. Er liebt aber auch die Gäste. Er will, dass jeder Platz gefüllt ist. Er schickt so lange raus nach Gästen, bis der letzte Platz gefüllt ist. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Aber Gott zeigt eine große Ausdauer, weil er weiß, dieser Heilsplan, das Heil durch Jesus Christus ist alternativlos. Eine weitere Charaktereigenschaft, die Einladung geht an alle, an die Bösen, an die Verbrecher, an die Unwürdigen. Das zeigt Gottes bedingungslose Liebe. Ich wurde neulich zu einem 50. Geburtstag eingeladen von jemandem, wo wir sehen uns selten, kein richtig enger Freund ist. Ich habe mich geehrt gefühlt. Ich gefreut und ich habe mich geehrt gefühlt. Manche von uns fühlen sich unwürdig. Oft, weil es ihnen früher eingetrichtert wurde. Du bist es nicht. Du bist für Gott nicht unwürdig. Egal, was du gemacht hast, egal, was über dich gesagt wurde, du bist es wert, Gast bei dieser Hochzeit zu sein. Und zuletzt, Gott zwingt niemanden zur Hochzeit. Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und er hat uns einen freien Willen gegeben. Und ja, die Gäste können sagen, ich komme nicht, weil ihnen das Geschäft oder andere Dinge des Lebens oder das Geld einfach wichtiger sind. Das ist die Konsequenz des freien Willens, dass die Gäste absagen. Auserwählt, heißt es im Vers 14, sind diejenigen, die dieses Hochzeitskleid anhaben, die sind auserwählt nicht im Sinne von, dass sie keine Wahl haben, sondern in dem Sinne, dass sie die Bedeutung der Hochzeit verstehen und dass sie das Hochzeitsgewand anhaben. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Überprüfe anhand dieses Gleichnisses dein Gottesbild. Gott veranstaltet keine Hochzeitsfeier, veranstaltet eine Hochzeitsfeier, die Anlass zur Freude und zur Fröhlichkeit gibt. Gott ist langmütig. Er schickt die Einlader immer wieder los. Die Einladung geht an alle. Du bist würdig, aber die Annahme der Einladung ist freiwillig. Wir kommen nun zum Ende und feiern das Abendmahl. Im Vers 14 heißt es, denn viele sind Gerufene, wenige sind auserwählt. Das Hochzeitskleid anzuziehen, wie gesagt, das ist unsere Pflicht. Mit ihm werden wir von Gerufenen zu Auserwählten, die bei der Hochzeit im Himmelreich dabei sein dürfen und Ewigkeit mit Gott verbringen dürfen. Aber Gottes Anteil an diesem Ganzen ist vorher passiert. Und er ist beträchtlich. Er veranstaltet die Hochzeit. Er hat einen Heilsplan entworfen für uns. Und Teil dieses Heilsplans ist die Folterung, die Kreuzigung von seinem Sohn Jesus, bevor er durch Gottes Vorhersehung wieder aufstehen konnte. Und daran, an Gottes Werk in diesem Plan, gedenken wir im Abendmahl. Lass uns beten. Lieber Gott, wir danken dir für so eindrückliche Gleichnisse, die wir durch deinen Sohn erfahren durften, Vater, dass wir eingeladen sind zur Hochzeit und jeder von uns ist eingeladen, das ist eine großartige Nachricht. Aber wir müssen das Gewand mitbringen, wir müssen die teure Gnade akzeptieren und mit Gerechtigkeit und Heiligkeit antworten und uns den neuen Menschen anziehen. Das alles ist nur möglich geworden, Gott, weil du den Bräutigam, den wir heiraten dürfen, Vater, geopfert hast. Zuvor musstest du ansehen, wie dein Sohn gefoltert, gekreuzigt wird, bevor er wieder auferstehen konnte. Dafür, das ist dein Werk, das ist dein Heilsplan. Dafür danken wir dir von Herzen, wir haben das nicht verdient. Und ja, nehmen das mit Demut an, als ein Geschenk von dir. Und danken dir von Herzen dafür. Im Namen deines Sohnes bete ich das. Amen.